Hallo und herzlich willkommen zurück bei Frau Abgeordnete, dem Podcast, in dem ich euch über die Politikerin der Weimarer Republik erzähle. Aber heute widmen wir uns einmal der Entstehung des Internationalen Frauentages. Dieser Tage liest man wieder einmal häufiger davon, dass Clara Zetkin den Internationalen Frauentag ins Leben gerufen hätte. Das hat sie nicht. Oder sagen wir, was Historikerinnen an dieser Stelle immer gerne sagen, es war kompliziert. Bevor wir starten, aber noch zwei Vorbemerkungen. Ich werde hier immer vom Internationalen Frauentag bzw. vom Frauentag sprechen. Das hat den einfachen Hintergrund, dass dieser Tag bis 1933 auch so genannt wurde. Heute heißt er auch Frauenkampftag, Frauenstreiktag oder feministischer Kampftag. Und dass sich der Name und das, wofür am 8. März gekämpft wird, auch stetig wandelt, das werden wir auch sehen, wenn wir uns in die Frauentage zwischen 1911 und 1933 in der zweiten Folge hier gemeinsam einmal anschauen. Die zweite Vorbemerkung ist, dass ich heute einmal am Anfang drei Namen nennen möchte, ohne deren Beiträge und Forschungen heute hier diese Podcast-Folge so nicht möglich gewesen wäre. Das ist einmal Kerstin Wolf vom Archiv der Deutschen Frauenbewegung, die 2019 einen Beitrag beim Digitalen Deutschen Frauenarchiv, kurz DDF, über die Geschichte des Internationalen Frauentages verfasste. Das ist sehr leicht online zu finden, den Link packe ich euch in die Shownotes. Nicht ganz so leicht zu finden sind zwei Bücher, die sich mit der Entstehung und Durchführung der Internationalen Frauentage beschäftigten. Bereits 1980 schrieb Renate Wurms eine Geschichte des Internationalen Frauentages. 21 Jahre später folgte ihr Siegfried Scholze mit einem weiteren Buch, das auch die Geschichte des Frauentages in der DDR einbindet. Alle drei schreiben auch deutlich, dass Clara Zetkin weder Initiatorin noch Erfinderin des Frauentages gewesen ist. Ihre Rolle ist dabei keinesfalls unwichtig. Aber die Entstehung war viel vielschichtiger und internationaler. Was also die HistorikerInnen längst wissen, das scheint noch nicht so recht bei jedem angekommen zu sein. Deshalb dachte ich mir, wir sprechen heute sehr ausführlich darüber, woher die Idee für einen Frauentag kam, was seine Intention gewesen war, wo und unter welchen Vorzeichen er 1910 in Kopenhagen auf der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz beschlossen worden war und wie er sich unter Krieg und nach Einführung des Frauenwahlrechts und Parteispaltung weiter veränderte. Wie einige von euch wissen, beschäftige ich mich hier normalerweise mit den ersten Politikerinnen der 1920er Jahre in Deutschland. Aber so weit weg, wie man vielleicht zunächst denken könnte, sind wir davon gar nicht. Denn einige der Teilnehmerinnen dieser Kopenhagener Frauenkonferenz 1910 wurden später, nachdem das Frauenwahlrecht in immer mehr Ländern eingeführt worden war, zu Parlamentarierinnen, manche gar zu den ersten Ministerinnen. Beschlossen wurde die Einführung eines Internationalen Frauentages 1910. Wer die Idee dorthin mitgebracht hatte, darüber habe ich mit Bianca von Frauen von damals gesprochen. Leider hat die Aufnahmesoftware wohl Biancas Mikrofon nicht richtig erkannt, weswegen die Lautstärke etwas schwankt. Wir konnten die Aufnahme so kurz vor dem Sendedatum leider nicht mehr wiederholen. Aber ich glaube, dass man trotzdem sehr gut verstehen kann, was sie uns erzählt hat. Clara Zetkin stellte zwar den Antrag im Namen mehrerer Genossinnen, aber die Idee, die hatten andere mitgebracht und darüber spreche ich heute mit Bianca von Frauen von damals. Hallo Bianca.
Hallo Laura.
Ich gehe zwar sehr stark davon aus, dass alle deine Insta-Seite und deinen Podcast und dich kennen, aber stell dich doch einfach nochmal selbst kurz vor.
Ja, mein Name ist Bianca Walter. Ich bin eigentlich im Hauptberuf Konferenzdolmetscherin, habe aber neben dem Beruf nochmal Geschichte studiert an der Fernuni Hagen und bin jetzt auch als freie Historikerin mit Schwerpunkt Geschlechtergeschichte unterwegs. Fokus liegt bei mir auf der alten Frauenbewegung, eigentlich mehr auf der bürgerlichen und auf weiblichen Liebesbeziehungen und Lebensgemeinschaften um 1900. Und ich habe auch einen Podcast, Frauen von damals und wie du sagst, die dazugehörige Instagram-Seite.
Ja, vielen Dank. Ich packe euch dann auch nochmal die Links zu Biancas Podcast und zur Instagram-Seite in die Shownotes. Und auf deiner Twitter-Seite hast du letztes Jahr ja schon einmal auf die US-amerikanischen Erfinderinnen des Internationalen Frauentages hingewiesen. Wer war das denn?
Ja, da sind eigentlich zwei Namen, würde ich sagen, die wir uns merken sollten. Einmal ganz unmittelbar Maywood Simons, die Frau, die Idee eines Internationalen Frauentags mit zur sozialistischen Frauenkonferenz 1910 in Kopenhagen mitbrachte. Und mir eigentlich sogar noch ein bisschen wichtiger, Theresa Malkiel, eine ukrainischstämmige Jüdin, die in die USA eingewandert ist und dort den ersten National Women's Day organisiert hat, der eigentlich die Initialzündung für das Ganze war.
Und was wissen wir über die beiden Frauen eigentlich biografisch heute noch?
Über die ist eigentlich relativ viel bekannt. In den USA wird das, glaube ich, ein bisschen mehr beforscht als hier in Deutschland, wo ich das Gefühl habe, dass die Erzählungen zum Internationalen Frauentag doch ziemlich stark auf die Personalie Clara Zetkin verengt sind. Fangen wir mal an mit Theresa Malkiel. Oder Malkiel, mit der Aussprache muss ich leider ein bisschen raten. Ich habe zwar versucht rauszubekommen, wie in den USA der Name ausgesprochen wird, ist mir leider aber nicht gelungen. Also ich hoffe, ich liege einigermaßen richtig. Sie ist 1874 geboren, wie gesagt, als Tochter einer jüdischen Familie. Und im damaligen Russland, in der heutigen Ukraine. Das ist eine lange Geschichte. Dieser Landstrich hat sehr, sehr oft die Herrschaft gewechselt. Zur damaligen Zeit war das im Zuge der zweiten polnischen Teilung an Russland abgetreten worden, das Gebiet. Und es war dort oder eigentlich in ganz Russland zu jener Zeit sehr häufig zu antisemitischer Verfolgung, antisemitischen Pogromen gekommen. Vor dieser Verfolgung ist die Familie geflohen in die USA. Theresa war damals 17, sie ist mit ihren Eltern gekommen. Eigentlich war sie eine Tochter des mittleren bis gehobenen Bürgertums. Also sie hatte die Schule besucht, sie hatte bereits Fremdsprachen gelernt, eine ganz gute Ausbildung gehabt. Das war allerdings, als sie in den USA ankam, als arme kleine Migrantin alles nichts mehr wert. Die meisten Frauen, die aus dem damaligen Russland eingewandert waren, viele davon Jüdinnen, arbeiteten in Textilfabriken. Und so auch Theresa Malkiel oder Theresa Serber, wie sie damals noch hieß. Das waren desaströse Arbeitsbedingungen da. Also Arbeitsschutz war so gut wie nicht vorhanden. Es kam immer wieder zu Arbeitsunfällen. Die Bezahlung war unfassbar gering. Es gab lange Arbeitstage. Und diese Erfahrung hat Theresa Serber radikalisiert. Verständlicherweise, würde ich sagen. Sie schloss sich den Sozialisten an und organisierte da auch insbesondere die Frauen. Sie gründete mehrere Frauenorganisationen, heiratete dann auch einen Anwalt namens Leon Malkiel. Die beiden zogen dann in einen Vorort und sie konzentrierte sich quasi in Vollzeit auf das Organisieren ihrer ehemaligen Kolleginnen. Auch im Rahmen der Women's Progressive Society of Yonkers, die sie gegründet hatte. Yonkers war der Vorort, wo sie lebte. Und in diesem Zusammenhang hatte sie die Idee, einen Frauentag zu organisieren, im Sinne eines Demonstrationstags, also wirklich eines feministischen Kampftags, wie er ja heute auch oft genannt wird. Es sollten Demonstrationen im ganzen Land stattfinden für Frauenrechte, insbesondere auch fürs Frauenstimmrecht. Es gab viele prominente Rednerinnen und das Ding wurde in der Presse sehr, sehr stark zur Kenntnis genommen. Und das alles war also, wie gesagt, so erfolgreich, dass es ein Jahr später wiederholt wurde, 1910, mit noch größerem Erfolg. In der Zwischenzeit hatte Theresa Malkiel übrigens mitgearbeitet an der Organisation eines massiven Streiks von Textilarbeiterinnen, der eben zu diesem zweiten National Women's Day 1910 zu einem Ende kam. Es gesprochen wird davon 20.000 streikenden jungen Frauen, was wirklich riesige Zahlen sind, wenn man sich überlegt, wie schwierig es war, gerade Frauen zu organisieren. Lange Geschichte. Aber ja, diese Idee eines Frauentags, die griff immer weiter um sich und die Amerikanerinnen entschlossen sich dann, sie mitzubringen zu der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen. Die fand im Sommer 1910 statt, also knappes halbes Jahr nach dem zweiten National Women's Day. Und die eine der Delegierten, ich glaube, es waren ungefähr vier, also etwa eine Handvoll amerikanische Delegierte zu dieser Frauenkonferenz, die Delegierte Maywood Simons, die brachte dann maßgeblich diese Idee also mit nach Kopenhagen und legte sie da auf den Tisch. Da gibt es auch einen Bericht, der ist im Archiv der Friedrich-Ebert-Stiftung auch online einsehbar, wo drin steht, dass die amerikanischen Frauen eben einen solchen internationalen Frauentag gerne anregen würden.
Das ist ja wahnsinnig interessant, Bianca, was du da mitgebracht hast und herausgefunden hast. Was wissen wir denn noch über die Delegierte Maywood Simons? Was kannst du über sie noch sagen?
Maywood Simons war, jetzt habe ich ihre Geburtsdaten, habe ich gerade gar nicht präsent, aber ich glaube, sie war ungefähr in dem Alter von Theresa Michael. Die lebte in der Nähe von Chicago mit ihrem Mann Algy in einer Stadt namens Evanston, Kleinstadt oder Vorort sowas. Die beiden waren auch als Ehepaar sehr aktiv in der Socialist Party of America. Das haben wir ja sehr oft, dass Aktivismus in der Partnerschaft auch gelebt wurde. Und sie war Publizistin und auch Übersetzerin, also schrieb für verschiedene sozialistische Publikationen, hatte auch eine Schrift von Karl Liebknecht, mindestens eine Schrift von Karl Liebknecht übersetzt, was die Sozialdemokraten sind und was sie wollen. Das hat sie also ins Englische übersetzt. Und auch Karl Kautsky hat sie übersetzt. Der hat zum Beispiel, glaube ich, was über Friedrich Engels geschrieben. Und das hat sie dann eben auch ins amerikanische Englische übersetzt. Und sie ist, soweit ich weiß, als Delegierte in Frage gekommen, weil sie eben diese Fremdsprachenkenntnisse hat. Also das ist ja auch bei so internationalen Konferenzen mit drei Konferenzsprachen oder sogar vier, je nachdem, wo sie stattfinden, ist es ja auch immer so ein Ding, dass die Delegierten möglichst dem auch folgen können sollten. Und Maywood Simons war also in der Lage, in mindestens zwei, wenn nicht gar allen drei Sprachen den Verhandlungen im Original zuzuhören. Das ist soweit das, was ich über Maywood Simons weiß. Es gibt eine Bibliothek in Evanston, also in dem Ort, wo sie gelebt hatte. Die sind da sehr umtriebig. Die haben auch auf Englisch einige schöne Blog-Einträge zu ihr.
Ja, vielen Dank. Dann schickst du mir am besten mal die Links dazu und ich packe die einfach mit in die Shownotes beziehungsweise auf die Blogseite, wo ich alle Links und Literatur und Quellen verlinken werde, weil das passt, glaube ich, nicht alles in die Shownotes am Ende. Dann danke ich dir, vielen Dank, dass du kurz vorbeigeschaut hast hier in der Folge zur Geschichte des Internationalen Frauentages. Und
vielen Dank, hat mir einen Riesenspaß gemacht.
Das freut mich sehr und wie gesagt, ich packe euch die Handles von Bianca alle in die Shownotes. Im Mai 1908 wurde vor dem Kongress der Sozialistischen Partei Amerikas in Chicago von den Sozialistinnen das Nationale Frauenkomitee gegründet. Dieses Nationale Frauenkomitee kam auf die Idee eines besonderen nationalen Kampftages der Frauen. Auf dessen Vorschlag hin beschloss das Exekutivkomitee der Partei, also der Parteivorstand, wiederum am 19. Dezember 1908, Zitat, in den Organisationen den letzten Februarsonntag des Jahres 1909 zu einem Tag zu machen, an dem mit der Forderung nach dem Wahlrecht für Frauen demonstriert wird. Die Idee des Frauenkomitees kam, wie Bianca eben schon erzählte, von der Textilarbeiterin Theresa Malkiel, die auch an der Organisation dieses ersten National Women's Days am 28. Februar 1909 mitarbeitete. Überall fanden an diesem Tag Demonstrationen und Kundgebungen statt. Die US-amerikanischen Sozialistinnen betonten, dass, Zitat, die Erringung des Wahlrechts für die Frauen nicht als letztes Ziel anzusehen sei, sondern dass es nur als Weg betrachtet wird, der auf Erreichung höherer Ziele gerichtet ist. In den USA waren an den Demonstrationen neben den Sozialistinnen mit ihren roten Fahnen damals auch schon bürgerliche Frauenrechtlerin mit ihren bunten Fahnen dabei. Und wie Bianca schon erzählte, war der Erfolg dieses Tages so groß, dass man beschloss, auch ein Jahr später wieder einen Nationalen Frauentag durchzuführen. Ich habe mal in der online zur Verfügung stehenden Gleichheit und im Vorwärts des Jahres 1909 geschaut. Ich konnte bei einer Schlagwortsuche für 1909 noch keinen Bericht über den Frauentag der US-Amerikanerinnen dort finden. aber ein Jahr später in einer Ankündigung des zweiten Nationalen Frauentages in den USA wurde am 28. Februar in der Gleichheit von 1909 berichtet. Eine Demonstration der Sozialistischen Partei für das Frauenstimmrecht in den Vereinigten Staaten findet demnächst statt, wie die Gleichheit bereits gemeldet hat. Als am 28. Februar 1909 die Sozialisten in allen Teilen der Vereinigten Staaten Frauenstimmrechtsversammlung abhielten, als an ein und demselben Tage von der Küste des Atlantischen bis zu der des Stillen Ozeans sozialistische Männer und Frauen feurige Reden für die Gleichberechtigung beider Geschlechter hielten. 1910 berichtete der Vorwärts dann wenig später am 15. März vom National Women's Day 1910. Zitat: Ein Frauentag wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika am letzten Sonntag im Februar abgehalten. Veranstalterin war die Sozialistische Partei. In allen Staaten von Maine bis Kalifornien, wo eine sozialistische Parteiorganisation besteht, wurden Versammlungen abgehalten, um für das Frauenstimmrecht zu demonstrieren. In zündenden Ansprachen wurde aufgefordert, für die Rechte der Frauen einzutreten. Und zugleich erklärten die Redner und Rednerinnen, dass von allen Parteien nur die sozialistische ehrlich für die Frauenrechte eintrete. Die Versammlungen erfreuten sich fast überall eines starken Besuches. Der Frauentag wurde als ein großer Erfolg betrachtet. Ausführlicher war der Bericht wenig später in der Gleichheit, den die New Yorkerin Meta Stern verfasst hatte. Zitat: Der Sozialistische Frauentag in den Vereinigten Staaten. Der 27. Februar wurde im ganzen Gebiet der Vereinigten Staaten als unser Sozialistischer Frauentag begangen. In jeder Stadt, in der eine sozialistische Parteiorganisation besteht, wurde an diesem Tag Frauenstimmrechtsversammlung veranstaltet. Und überall erörterten sozialistische Redner und Rednerinnen die Frauenfrage vom sozialistischen Standpunkt aus. In New York gestaltete sich die von der Partei organisierte Versammlung zu einer besonders glänzenden Demonstration. In dem großen, prächtigen Saale, in dem sie tagte, war eine 3000-köpfige Menge versammelt. Von den Logen, die hauptsächlich von sozialistischen und fortschrittlichen Organisationen gemietet waren, gingen zahlreiche Banner herab, die dem Raume ein besonders festliches Aussehen verliehen, und von dem internationalen Charakter der Bewegung dieser polyglotten, dies vielsprachigen Großstadt zeugten. Die roten Banner der verschiedenen Gewerkschaften und Parteiorganisationen trugen nebst den englischen, russische, böhmische, finnische und deutsche Aufschriften. Dazwischen prangte das grüne Banner der irländischen Sozialisten und das buntfarbige Emblem der Vereinigten Sozialistischen Clubs der Hochschulen und Universitäten. Von mehreren Logen hingen auch die gelben Banner der bürgerlichen Frauenrechtlerin herab, die sich in unerwartet starkem Maß an der Demonstration beteiligten. Es sprachen daneben Franklin D. Wentworth, die Vizepräsidentin der Women's Trade Union League, Rose Schneiderman, und die New Yorker Sozialistin Carrie Allen. Die Versammelten beschlossen dann auch zwei Resolutionen. Die eine sprach sich für das Frauenwahlrecht aus und die zweite war ein Ausdruck der Solidarität mit den in Philadelphia streikenden Straßenbahnern. Am Ende sangen die Sängerin Caroline von Name die Arbeitermasse Yes. Ich packe euch in meine ganze Linksammlung auch eine Version davon mal in die Shownotes für die, die sie vielleicht nicht kennen. Aber auch hier wurden weder Theresa Malkiel noch Mayotte Simmons erwähnt. Vom Frauentag der US-Amerikanerin konnten eifrige Leserinnen des Vorwärts und der Gleichheit, sowohl auch dessen Chefredakteurin Clara Zetkin, also schon vor Zusammentreten der Zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz Ende August 1910 gewusst haben. Dass unter den führenden Sozialdemokraten der National Women's Day die US-Amerikanerin bekannt war, das zeigt auch eine Großbotschaft August Bebels, der noch am zweiten National Women's Day 1910 im New York Call veröffentlicht worden war und sich auch an diesen Nationalen Frauentag richtete. August Bebels schrieb darin unter anderem: Ich wünsche, dass Ihr Nationaler Frauentag eine internationale Bedeutung erlange, was sicher geschieht, wenn seine Bestrebungen auf der Höhe der Zeit stehen und von Erfolg begleitet sind. Und das passierte dann auch. Wie Bianca vorhin ja schon erzählte, brachte die Delegierte Mayotte Simmons die Idee des Frauentages Ende August 1910 mit nach Kopenhagen zur Frauenkonferenz. Damit war sie vom Nationalen Frauenkomitee der amerikanischen Sozialisten auch beauftragt worden. Im Mai 1910 war sie nämlich als Vertreterin der US-Amerikanerinnen gewählt worden, um, Zitat, dort den Vorschlag zu unterbreiten, den letzten Februarsonntag zum Internationalen Frauentag zu proklamieren. Und das stand auch in dem ebenfalls von Bianca vorhin angesprochenen Bericht, den Mayotte Simmons mit angefertigt hatte. In diesem Bericht des Nationalen Frauenkomitees der Sozialistischen Partei in den Vereinigten Staaten, der von Winnie Brandstetter, der genannten Mary Simmons und Theresa Malkiel verfasst wurde, beschreiben sie zunächst die Gründung des Frauenkomitees. Aber auch zum Frauentag finden sich hier ein paar Sätze. Zum Beispiel, kurze Zeit darauf fand zum ersten Mal der Frauentag statt. Eine Veranstaltung, die uns die Achtung unserer Feinde und die Anerkennung aller freidenkenden Männer und Frauen erworben hat. Sie berichten von den Forderungen und dem agitatorischen Vorgehen zur Werbung des Frauenwahlrechts. Dann steht im Bericht, Zitat, die Delegierten der amerikanischen Genossinnen zum Internationalen Kongress haben zu beantragen, dass der letzte Sonntag im Februar als internationaler sozialistischer Frauentag bestimmt wird. Punkt. Und dieser Bericht war an die zweite internationale sozialistische Frauenkonferenz gerichtet. Es wird ziemlich deutlich, die Initiatorinnen des Internationalen Frauentages, das waren die US-amerikanischen Sozialistinnen und nicht, wie so häufig fälschlicherweise behauptet, Clara Zetkin. Clara Zetkin hat die Idee aufgegriffen. Wie die weiteren Sozialistinnen war sie von der Idee hellauf begeistert. Wohl so begeistert, dass sie namentlich mit Käthe Duncker die Forderung an einen größeren Antrag mit aufnahm. Und das ist eigentlich gar keine neue Erkenntnis. Schon Siegfried Scholze schrieb das vor 20 Jahren in seinem Buch zur Geschichte des Frauentages. Schauen wir uns die zweite internationale sozialistische Frauenkonferenz jetzt einmal etwas genauer an und die Rolle Clara Zetkins dort. Seit 1907 war Clara Zetkin die Sekretärin der Sozialistischen Fraueninternationale. Sie war so etwas wie die internationale Galionsfigur der proletarischen Frauenbewegung. Eine der bekanntesten Politikerinnen der Zeit. In den 1880er Jahren musste die ausgebildete Lehrerin aufgrund des Sozialistengesetzes nach Zürich und Paris ins Exil. 1890 kehrte sie zurück und wurde Redakteurin der von Emma Ira begründeten Zeitschrift Die Arbeiterin, die nun in Die Gleichheit umbenannt worden war und als deren Chefredakteurin sie bis zur Parteispaltung und ihrem Austritt aus der SPD 1917 fungierte. Die Einberufung der Frauenkonferenz der Sozialistinnen findet sich im Vorwärts vom 4. Juni 1920. Beim Archiv der Sozialen Demokratie kann man online nicht nur die Ausgaben des Vorwärts und der Gleichheit finden, sondern sich auch die Dokumente der Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz anschauen. So kann man auch online auf die Einberufung und den eben genannten Bericht US-Amerikanerin einen Blick werfen. Und das habe ich in der Vorbereitung zu dieser Folge auch einmal gemacht. In der Einberufung steht, mit Zustimmung der Vertreterinnen der organisierten Genossinnen aller Länder, welche durch das Internationale Sekretariat sozialistischer Frauen miteinander verbunden sind, beruft die Unterzeichnete hiermit die zweite internationale sozialistische Frauenkonferenz für den 26. und 27. August des Jahres nach Kopenhagen ein. Die Unterzeichnete, das ist wie gesagt Clara Zetkin als internationale Sekretärin. Die Tagesordnung der Konferenz sah neben dem Punkt der Konstituierung der Konferenz die folgenden drei vor. Erstens, Ausbau der Verbindungen zwischen den organisierten Genossinnen der einzelnen Länder. Zweitens, Mittel und Wege der praktischen Arbeit zur Eroberung des allgemeinen Frauenwahlrechts. Und als dritten, soziale Fürsorge für Mutter und Kind. Die Delegierten sollten die Mitgliedsverbände in einem selbstgewählten Modus wählen. Und wie gesagt, die zweite internationale sozialistische Frauenkonferenz tagte dann auch am 26. und 27. August 1910 in Kopenhagen. Über diese Konferenz und ihr Zustandekommen hat Annette Eklund-Hansen 2010 einen Aufsatz geschrieben. Sie erzählt uns mehr über die Organisation der Konferenz und über die Briefwechsel zwischen Clara Zetkin und Thorvald Stauning. Und wie schon gesagt, die Hauptorganisatorin dieser Konferenz war Clara Zetkin. Bei der ersten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz 1907 in Stuttgart war sie zur internationalen Sekretärin gewählt worden. Im Vorfeld der Konferenz wechselte sie mit dem Vorsitzenden der dänischen Sozialdemokratie, Thorvald Stauning, einige Briefe zur Planung der Frauenkonferenz. Er vermittelte ihr auch Kontakt zu Fräulein Elisabeth Jörgensen, bei der Konferenz dann verheiratete Elisabeth Mack, und zu Nina Bang. Anders als die deutschen Frauen hatten die Däninnen 1908 das Gemeindewahlrecht erhalten. Eine Frauenorganisation innerhalb der dänischen Sozialdemokratie gab es nicht. Elisabeth Mack war die Vorsitzende eines Arbeiterinnenbildungsvereins. Nina Bang übrigens wird 1924 die erste Ministerin Dänemarks werden und ein sehr hohes Ansehen bei ihren politischen Gegnern haben. Über Elisabeth Mack ist leider nichts bekannt über das Jahr 1910 hinaus. In einem Brief vom 9. Mai teilte Clara Zetkin Stauning die Tagesordnung der Konferenz mit. Die vorgesehenen Themen, so meinte Zetkin, besäßen allen teilnehmenden Ländern eine hohe Bedeutung. Über diese Tagesordnung korrespondierte Zetkin darüber hinaus auch mit den Sozialistinnen sämtlicher Länder, die der Zweiten Internationale angehörten. Seit 1907 hatte sie immer wieder ihre Kraft darauf verwendet, die Kontakte zwischen den sozialistischen Frauen der Länder zu etablieren und zu verfestigen. Stauning antwortete Clara Zetkin dann Ende Mai, dass er für den 26. und 27. August 1910 Räume im Arbeiterversammlungshaus Jagdwehr 69 im Ungdomshaus gebucht hat. Das Ungdomshaus ist vor ein paar Jahren abgerissen worden erst. Im gleichen Brief teilte Stauning Zetkin dann auch mit, dass er die Tagesordnung mit Elisabeth Meck besprochen hatte, fragte danach, wer welche Kosten tragen solle und teilte Clara Zetkin mit, dass die dänischen Sozialdemokratinnen gerne eine Abendveranstaltung mit ausländischen Gästen als Rednerin durchführen würden. In einem Brief vom 4. Juni antwortete dann wiederum Clara Zetkin. In ihrem Brief geht es dann unter anderem darüber, wie das mit den unterschiedlichen Sprachen funktionieren soll und wer das Dolmetschen übernehmen soll. So würde neben ihr selbst die italienische Delegierte Angelica Balabanov für Deutsch, Englisch und Französisch dolmetschen können. Zetkin schrieb an Stauning, dass nun noch jemand benötigt werde, der oder die das Dolmetschen aus dem Dänischen oder ins Dänische übernehmen würde, damit auch die Skandinavierin den Diskussionen folgen konnten. Ich greife an der Stelle jetzt etwas einmal vor. Das Übersetzen ins Dänische wird dann Nina Bang und der Ehemann von Elisabeth Meck übernehmen. Dänisch löste Französisch als Konferenzsprache relativ zügig ab. Allerdings wurde laut Annette Eklund-Hansen die Dreisprachigkeit der Konferenz bald zu einem Problem, von dem mehrere berichteten. So waren die Übersetzungen sehr zeitraubend und führten teilweise zu Missverständnissen. So hielt die deutsche Delegierte Käthe Dunke zum Beispiel fest, Zitat, ich muss sagen, das ewige Übersetzen ins Englische und Dänische ist höchst langweilig. Und auch die Unterbringung der Delegierten war ein Thema im Vorfeld der Konferenz. So teilte Stauning mit, dass die Hotelzimmer 2,5 Kronen pro Nacht inklusive Frühstück kosten sollten. Und die angedachte Veranstaltung mit den ausländischen Gästen als Rednerin sollte am ersten Konferenzabend im Grundwegshus in der Studienstraße stattfinden und ein Festessen am zweiten Abend durchgeführt werden. Bevor die Konferenz Ende August in Kopenhagen zusammentrat, erschien am 18. August im Organ der dänischen Sozialdemokraten ein Artikel von Elisabeth Meck, in dem sie die Hintergründe der Konferenz, einige der Anträge und die bekanntesten Teilnehmerinnen vorstellte und ihre Kopenhagener Genossinnen dazu aufrief, an der Veranstaltung am 26. August teilzunehmen. Die Delegierten kamen aus Böhmen, Dänemark, Deutschland, England, Finnland, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, der Schweiz und den USA. Namentlich nahmen aus Deutschland neben der bereits erwähnten Clara Zetkin unter anderem Käthe Dunker, Emma Ira, Luise Zietz, Paula Tiede und Ottilie Bader teil. Darüber hinaus die erwähnte Nina Bang aus Dänemark, Dora Montifiore aus England, Hilja Persinen und Mina Silanpää aus Finnland, die erwähnte Angelika Balabanov, die die italienischen Sozialistinnen vertrat, Helene Ankersmit für die Niederlande, Adelheid Popp für Österreich, Alexandra Kollontai für Russland, Katha Dahlström für Schweden und die schon mehrfach erwähnte Maywood Simmons für die US-Amerikanerinnen. Um nur einmal die bekanntesten unter ihnen zu nennen. Es versammelte sich nämlich das Who's Who der proletarischen Frauenbewegung der teilnehmenden Länder bei dieser sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen 1910. Annette Eklund-Hansen schreibt, dass auf Namenslisten im Archiv von 65 ausländischen Delegierten und aus 13 Ländern sowie 36 dänischen Delegierten die Rede ist. Die Gleichheit und die Mitorganisatorin Nina Bang berichten allerdings von 130 Delegierten aus 17 Ländern, weshalb letztere Zahlen wahrscheinlicher sind. Ein Tag bevor die Konferenz begann, fand im Arbeiterversammlungsgebäude im Jagdwehr 69 eine Sitzung der Delegierten statt, an der auch die in Dänemark bekannteste Delegierte Alexandra Kollontai teilnahm. Sie schrieb über dieses erste Zusammentreffen in Kopenhagen später: An der Eingangstür werden wir von Frau Mack empfangen. Der Saal ist gedämpft beleuchtet. An dem langen Tisch sitzen etwa 40 Delegierte aus den skandinavischen Ländern, Däninnen und Schwedinnen. Die meisten sind nicht ganz jung, Arbeiterinnen, charakteristische nordische Typen. Man besprach bei diesem Treffen einige strittige Anträge der Konferenz, wie etwa einen Antrag der Schwedinnen gegen das Nachtarbeitsverbot der Frauen. Dazu schreibt Kollontai: Hier können Sie sehen, dass Sie ganz und gar im Griff der Frauenbewegung sitzen. Eine empörende Verblendung. Bürgerliche Ideologie. Wir haben eine ernstzunehmende Arbeit vor uns. Zitat Ende. Die Schwedinnen hielten an ihrem Antrag fest und auch die deutschen Teilnehmerinnen sprachen sich schon vorher gegen dieses, Zitat, Angriff auf die Arbeiterschutzbestimmung aus. Käthe Dunker schrieb darüber an ihren Ehemann: Dänen und Schweden wollen uns eine Resolution oktroyieren, dass das Nachtarbeitsverbot für Frauen aufgehoben werden soll. Ebenso sollen die Skandinavier und die Engländer das beschränkte Frauenwahlrecht als vorläufig annehmbar hinstellen. Noch fraglich, ob man uns mit diesem patentierten Blödsinn nicht majorisiert. Da muss man flink beantragen, dass nach Nationalitäten abgestimmt wird. Etwas später schreibt sie an ihn: Eigentlich ist außer der Genossin Konantai niemand da, der mich besonders zum Kennenlernen reizte. Doch da bedankt sich eben die finnische Genossin Persinen für die Sympathieerklärung der Konferenz. Das ist eine sympathische Erscheinung. Jetzt geht der Kampf wegen des beschränkten Frauenwahlrechts los. Eine Amerikanerin spricht ausgezeichnet dagegen. Am 26. August um 9 Uhr begrüßte Nina Bang die Konferenz mit ihren 130 Delegierten im Volkshaus. Im Sozialdemokraten schrieb sie später, Zitat, der Saal ist festlich geschmückt mit internationalen Bannern und Wimpeln, Fahnen und Blumengebinden. Die Kongresstische, die hufeisenförmig aufgestellt sind, sind mit einer reichen Auswahl an prächtigen roten Rosen verziert. Vor jedem Sitzplatz der 130 Teilnehmer stehen frische, farbenprächtige Blumen. Erster Willkommensgruß der dänischen Frauen an ihre ausländischen Geschlechtsgenossinnen. Zitat Ende. Auch in jeder der Delegiertenmappen steckte eine rote Rose. Die rote Rose ist ein Symbol der ArbeiterInnenbewegung. Vom Blumenduft im Konferenzraum schreibt auch ein liberaler dänischer Journalist, der eine Woche zuvor noch am gleichen Ort den Kongress der Seeleute besucht hatte, bei dem die Luft dick vom Rauch der Pfeifen gewesen sei. Nach der Begrüßung erhielt Clara Zetkin das Wort. Sie fungierte als Präsidentin der Konferenz. Sie freute sich, dass die Anzahl der Mitgliedstaaten im Vergleich zur letzten Frauenkonferenz 1907 gewachsen war. Nach ihr sprach Elisabeth Mack, die als Vizepräsidentin fungierte. Sie sagte, Zitat, wir haben uns darauf gefreut, mit ihnen zusammen zu sein, sie zu sehen und mit ihnen zu reden, die Namen, die wir so gut kannten, als wirkliche, lebendige Menschen vor uns zu sehen. Neben Clara Zetkin als Präsidentin und Elisabeth Mack als Vizepräsidentin fungierten die Österreicherin Adelheid Popp und die Engländerin Dora Montefiore als Sekretärinnen der Konferenz. Neben dem Beschluss des Frauentages wurde auch beschlossen, dass die von Zetkin verantwortete Gleichheit weiterhin das gemeinsame Organ der sozialistischen Frauen bleiben sollte. Die anwesenden Delegierten wurden dazu aufgefordert, Berichte und Artikel einzusenden. Aus diesem Grund kann ich in der nächsten Folge auch von den Frauentagen außerhalb Deutschlands erzählen. Der Beschluss, einen internationalen Frauentag durchzuführen, fasste die Konferenz am zweiten Tag, dem 27. August 1910. Unter dem Antrag, der zum Beschluss des Internationalen Frauentages nach der Idee der US-Amerikanerin führte, standen die Namen Clara Zetkin und Käthe Dunkers mit dem Zusatz und Genossinnen. Der Teil des Antrags zur Einführung eines Internationalen Frauentages lautete, Zitat, im Einvernehmen mit den klassenbewussten politischen und gewerkschaftlichen Organisationen des Proletariats in ihrem Lande veranstalten die sozialistischen Frauen aller Länder jedes Jahr einen Frauentag, der in erster Linie der Agitation für das Frauenwahlrecht dient. Die Forderung muss im Zusammenhang mit der ganzen Frauenfrage der sozialistischen Auffassung gemäß beleuchtet werden. Der Frauentag muss einen internationalen Charakter tragen und ist sorgfältig vorzubereiten. Zitat Ende. Clara Zetkin setzte aber nicht einfach ihren Namen unter den Antrag. Sie setzte sich dafür auch sehr aktiv ein. Ein Protokoll ist im Wortlaut nicht überliefert, aber im Vorwärts ist am 28. und 29. August ein protokollartiger Bericht, also nicht ganz wörtlich, sondern zusammenfassend. Darin steht, Zetkin Stuttgart regt die Abhaltung eines Frauentages in jedem Jahre und in jedem Lande an. Zuvor hatte Mayo Simmons gesprochen. Weil es sich leider nur um Kurzzusammenfassung der Wortmeldung handelt, wissen wir nicht genau, was sie sagte oder wie Zetkin die Idee genau eingebracht hat. Durch die Berichte in Vorwärts und Gleichheit, von denen ich eingangs erzählt habe, die Gleichheit, die Clara Zetkin selbst herausgab, sowie dem Bericht der US-Amerikanerin, musste Zetkin aber zwangsläufig von der Idee eines internationalen Frauentages vorher gewusst haben und ein Zufall kann deshalb ausgeschlossen werden. Vielleicht war das Vorgehen auch so mit den US-Amerikanerinnen abgesprochen, das wissen wir nicht. Jedenfalls steht kurz darauf in dem Bericht, Zitat, einstimmig angenommen wird ferner eine Resolution von Zetkin Stuttgart, die die Abhaltung eines allgemeinen Frauentages fordert. In den folgenden Berichten der Konferenz taucht in Verbindung mit dem Antrag danach nur noch Zetkins Name als Antragstellerin auf. Erst vor dem ersten Frauentag wird Adelheid Popp noch einmal darauf hinweisen, dass die Anregung, Zitat, von der neuen Welt gekommen sei. Ähnlich vermerkte es auch die Gleichheit am 2. Januar 1911, als es darum ging, das erste Mal in Deutschland den Internationalen Frauentag zu veranstalten, der, Zitat, nach dem Beispiel der amerikanischen Genossinnen ein Antrag der Genossin Zetkin entsprechend beschlossen worden ist. dass es 1910 überhaupt zu einem Beschluss gekommen war, dass es zweifelsfrei der Verdienst von Clara Zetkin. Und der Beschluss fiel einstimmig. Sie setzte sich mit all ihrer Autorität dafür ein, nachdem zuvor ein heftiger Streit über das Frauenwahlrecht ausgebrochen war. Der Streit der Engländerin brach über die Frage aus, ob man zunächst auch ein privilegiertes Wahlrecht akzeptieren würde oder ob man nur für das allgemeine Frauenwahlrecht kämpfen will. Die Mehrheit der Konferenz wollte sich für das allgemeine Wahlrecht einsetzen. Diese Debatte war so weit ausgeufert, dass sich der Zeitplan verzögert hatte. Dadurch war die Debatte zum nächsten Tagesordnungspunkt über die Fürsorge der Gesellschaft für Mutter und Kind stark verkürzt worden. Das Referat dazu sollte Käthe Dunker halten. Vielleicht war sie fast froh, denn in einem Brief an ihren Ehemann schrieb sie am Abend zuvor noch, Zitat, »Ich habe noch immer nichts Schriftliches für morgen. War gestern zu müde.« Später berichtete sie ihm dann, »Ich bin abends umgezogen und habe dann bis spät gearbeitet. Freilich, ich bin nicht zufrieden, auch nicht mit der Rede, die ich eben losgeworden bin. Ich kam gegen die Befangenheit nicht an. Heute früh ist noch immer über das Wahlrecht gestritten worden.« Und fast hätte sich die Konferenz aufgrund eines weiteren Streits während der Diskussion über die bereits angesprochene Resolution zur Aufhebung des Verbots der Nachtarbeit aufgelöst. Nina Bang und Clara Zetkin konnten das nur mit aller Kraft verhindern, indem sie die Resolution abstimmen ließen. Außer einem Teil der dänischen und schwedischen Delegierten stimmten alle anderen gegen den Antrag. Seinen Abschluss fand die Frauenkonferenz schließlich bei einem gemeinsamen Abendessen, das um eine Stunde nach hinten verschoben worden war. Das festliche Essen fand im Restaurant Nipp beim Kopenhagener Tivoli statt. Bevor man gemeinsam vom Arbeiterviertel Nørrebro dorthin zog, wurde noch ein Foto aufgenommen. Ich habe versucht, dieses Foto zu finden, wurde aber nicht fündig, weder in einem Archiv noch in einer Zeitschrift, noch überhaupt irgendwo. Ich habe zwei andere Fotos der Konferenz beim Arbeitermuseum in Kopenhagen gefunden und angefragt und vielleicht darf ich sie euch ja bald zeigen. Ich hoffe es jedenfalls sehr. Gastgeberin des Abschlussessens waren die sozialdemokratischen Frauen und Frauengewerkschaften Dänemarks. Marie Christiansen, die Vorsitzende des Kopenhagener Dienstmädchenvereins, beschrieb das Ende der Frauenkonferenz folgendermaßen. In Eile wurde die Konferenz inmitten aller Verwirrung mit guten Wünschen und der Fotografie abgeschlossen. Und man musste sich zum Festessen im Nimp beeilen. Die meisten Delegierten mussten so erscheinen, wie sie dastanden. Denn es gab keine Zeit, nach Hause zu gehen und sich umzuziehen, obwohl das Abendessen um eine Stunde verschoben worden war. Wir versammelten uns in prächtigen, schönen Räumen und nach einer halben Stunde geselligen Zusammenseins setzten wir uns an die Tische in dem festlich beleuchteten Speisesaal. 150 Personen, hiervon etwa 20 eingeladene Gäste nahmen am Essen teil. Und etwas weiter? Alle waren müde und hatten Hunger und deshalb kam keine feierliche Festaktstimmung auf. Es gab Höflichkeitsreden für die Präsidentin Frau Zetkin, Herrn Stauning, Frau Mack und Frau Nina Bang. Um etwa 1 Uhr ging die Versammlung nach einer vergnüglichen und gemütlichen Zusammenkunft nach Hause. Die deutsche Delegierte Käthe Dunker berichtete über den Abend ebenfalls an ihren Ehemann. Endlich mal eine ruhige halbe Stunde zum Schreiben. Bis Samstagabend habe ich dir ja berichtet. Nachdem die Frauenkonferenz nach allerlei Misshelligkeiten geschlossen war, begaben wir uns in ein Prachthotel, wo uns die dänischen Genossinnen ein Abendessen gaben. Ein Saal mit wunderbarer Ausstattung, mit einer Reihe Anhängezimmern, die äußerst geschmackvoll und modern eingerichtet waren. Ein Gastmahl, wie es wohl den allermeisten noch nie zuteil geworden ist. Die Gratenauer und ich haben freilich uns sehr unanständig aufgeführt. Es war nämlich so unnachahmlich komisch, wie zaghaft und ungelenkt die allermeisten sich in dieser Pracht ausnahmen, dass wir entsetzlich lachen mussten. Das heißt, wir lachten nicht über die anderen, sondern auch über uns. Am Schluss wurden zum Beispiel kleine Metallschälchen herangebracht, die meisten rieten auf Kaffee oder Tee. Dann war es parfümiertes Wasser zum Händebetupfen, um mehr als eine dachte zu trinken. Aber dann zog man sich in die Einzelräume zurück und es wurde sehr gemütlich. Nur störte es mich, dass fast die sämtlichen Weibland dann rauchten wie die Schornsteine. Und zwar nicht etwa nur Zigaretten, sondern Zigarren. Nur ein Misston. Während wir noch bei Tisch saßen, sang uns eine Sängerin, die noch dazu Parteigenossin sein soll, alberne Lieder mit albernen Gesten vor. Emanuel Wurm beantragte dann zu meiner Freude die Marseillaise. Auf der Konferenz 1910 wurde Clara Zetkin erneut als Sekretärin des Internationalen Sekretariats der Sozialistischen Frauen wiedergewählt. Die nächste Frauenkonferenz sollte 1913 dann in Wien stattfinden. Clara Zetkins Aufgabe als internationale Sekretärin war es nun nicht nur, die nächste Frauenkonferenz vorzubereiten, sondern auch die Koordination und Organisation des ersten Internationalen Frauentages zu stemmen, der in Deutschland dann am 19. März 1911 stattfinden sollte. Und über diesen ersten Frauentag 1911 und die folgende bis 1933 erzähle ich euch dann in der nächsten Folge ausführlicher.